Hallo und herzlich willkommen zu diesem kurzen Intro-Video, wo ich dir kurz und knapp erzähle, um was es in der 12-Stufen-Methode geht. Und zwar das erste Mal teile ich live mit unseren Klienten in einem Sales-Workshop unser Sales-Skript, wie wir in einem Verkaufsgespräch vorgehen oder wie ich im Verkaufsgespräch vorgehe. Das Spannende und auf der anderen Seite auch so das Lustige dabei ist, dass ich diese 12-Stufen-Methode bei allen unseren Klienten, die sich dann für die Zusammenarbeit mit uns entschieden haben, mehr oder weniger angewendet habe. Diese 12 Stufen, die gehen wir im Endeffekt gemeinsam durch. Ich wünsche dir an der Stelle viel Spaß bei dem Video und vor allem viel Spaß beim Umsetzen davon. Wenn du irgendwelche Fragen dazu hast, bitte schreib mir und meinem Team. Und wenn der Termin dann stattfindet, dann braucht man ja auch ein System und eine Struktur, wie man eben ein Closing-Gespräch führt. Für was braucht man das? Ich meine, man kann es auch komplett Freestyle machen. Wenn du es aber halt komplett Freestyle machst, dann bist du sehr stark von verschiedenen Faktoren abhängig. Von Faktoren wie zum Beispiel, wie gut bist du jetzt gerade drauf und wie ist der Gegenüber drauf. Und du hast halt wenig Kontrolle und viel Zufall. Das kann halt gut ausgehen, kann aber auch weniger gut ausgehen. Weniger gut ausgehen heißt einfach, dass du eine geringere Conversion Rate hast, also eine geringere Abschlussquote. Deswegen macht es schon durchaus Sinn, sich die Frage zu stellen, hey, was sind so die Bausteine, die dazu führen, dass wir einfach die Wahrscheinlichkeit eines Abschlusses, eines schnelleren Abschlusses einfach erhöhen. Und was ich mit euch jetzt teilen werde, ist einfach ein Konzept, eine Methode, die ich über die letzten Jahre definiert habe und wo ich einfach die Gespräche, die ich selbst geführt habe oder die Kunden von uns geführt haben, analysiert habe. Und versucht habe, bestimmte Faktoren rauszufinden, die dafür sorgen, dass das Verkaufsgespräch erfolgreich verläuft. Und ich habe über die letzten Jahre eben diese verschiedenen Faktoren in alle möglichen Richtungen zusammengesetzt, die ausprobiert, dann wieder übereinander geschmissen. Und diese 12-Stufen-Methode ist im Endeffekt so das, was am Ende rausgekommen ist. Wie man im Endeffekt ein Verkaufsgespräch führt, digital, eben über Teams oder über Zoom oder über Google Meets, damit es mit der höchsten Wahrscheinlichkeit ein Abschluss wird. Ein kurzer Background dazu, wann habe ich diese 12-Stufen-Methode entwickelt? Ich habe diese 12-Stufen-Methode in der Zeit entwickelt, wo wir sehr, sehr stark unsere Beratungsdienstleistung skaliert haben. Unsere Beratungsdienstleistungen, die haben ja damals angefangen als eine klassische Social-Media-Marketing-Agentur, haben dann ein Produkt entwickelt, weil wir sehr viele Selbstständige als Unternehmen gehabt haben oder als Interessenten gehabt haben. Dann haben wir damals, das sind gar nicht so lange her, so 2-3 Jahre, haben wir ein Schulungsprogramm entwickelt. Das haben wir damals für 6.000 Euro verkauft. Das war ein reines Coaching-Produkt. Und in dieser Zeit habe ich halt so ein paar Herausforderungen gehabt. Die eine Herausforderung war, wenn du so einen, sage ich mal, so einen geringen Ticketwert hast mit 6.000 Euro, da haben wir jetzt keine Upsells oder sonst was gehabt, dann kannst du dir so einen langen Sales-Zyklus einfach nicht erlauben. Bedeutet, ich habe eine Möglichkeit finden müssen, wie ich jetzt in der kürzesten Zeit die Person, die da gegenüber sitzt, der Interessent, den dazu bringe, in der kürzesten Zeit eine Entscheidung zu treffen. Im besten Fall eine Entscheidung, hey, wir machen das zusammen, aber auch, oder eine Entscheidung zu treffen, nein, wir machen es nicht. Warum? Damit wir da einfach maximale Klarheit haben. Und genau, in der Zeit habe ich halt selbst über 100, 200 Verkaufsgespräche selbst gemacht und habe da mit diesem Skript, zwischen um die 50 Kunden oder so abgeschlossen. Ja. Und das ist im Endeffekt das Skript und die 12-Stufen-Methode, die sich da im Endeffekt rausgesetzt hat. Der Vertrieb, was ich gelernt habe, wenn es irgendwie um 100.000 Euro geht und du hast mit einem Unternehmen zu tun, was, keine Ahnung, 100, 200 Mitarbeiter hat oder noch mehr, ist anders und der Vertriebsprozess ist einfach komplett anders, als wenn du mit jemandem sprichst, der vielleicht keine Mitarbeiter hat oder selbstständig ist Und wo es jetzt nicht um 100.000 Euro geht, als Extrembeispiel, sondern einfach nur um 5.000, 6.000 Euro geht, die eben höhere Kundenwerte haben, das kann man natürlich nicht eins zu eins so übernehmen, aber man kann einzelne Bausteine für sich rausnehmen, um im Endeffekt trotzdem das Verkaufsgespräch systematisiert zu gestalten im Closing. Ja. Ein paar Impulse davor. Worauf ist bei diesen 12 Stufen zu achten? Das sind jetzt nicht, hey, 12 Stufen, wie du jeden Deal closed, sondern das sind tatsächlich Stufen, wo die im Endeffekt wie die bestimmte neuronale Netze befeuern in der Kommunikation. Was meine ich damit? Ich habe über die Zeit nicht draufgekommen, es gibt so bestimmte Punkte, die müssen erfüllt werden. Das heißt, wenn der Deal geclosed wird, was haben alle Deals, die abgeschlossen wurden in einem Call, in einem Videocall, was haben die alle gemeinsam? Und wie ich die analysiert habe, bin ich draufgekommen, da gibt es immer wieder Steps, die verifiziert worden sind. Ja, ein Step zum Beispiel, das ist die zweite Stufe. Die zweite Stufe ist Frame-Setzung. Jedes Gespräch, was im ersten Gespräch geclosed worden ist, sofort nach einer Stunde, hat immer diese Stufe Frame-Setzung gehabt. Ja? Das bedeutet, diese Stufen sind im Endeffekt der Output dessen, was da funktioniert. Ja. Gut, von den Stufen her, die Stufe 0, also die Anfangsstufe, ist im Endeffekt die Vorbereitung. Also bei der Vorbereitung, auch das sind die absoluten Basics, aber ich bin drauf gekommen, die absoluten Basics führen dazu, dass die anderen Dinge auch funktionieren und dementsprechend ist es wichtig, dass man die auch sich anschaut. Der erste Punkt ist diese logistische Vorbereitung. Das heißt, was ich da immer gemacht habe, ist, ich habe das Skript bei der Hand gehabt. Skript heißt Fragestellungen oder in dem Fall diese 12 Stufen. Ich habe diese 12 Stufen immer vor mir gehabt. Und ich habe im Endeffekt geschaut, dass der Tisch, dass die Umgebung, das Internet, dass das alles passt. Ich habe das immer gecheckt. Das ist im Protokoll sozusagen der absolute Basispart, der muss verifiziert sein. Ein zweiter Punkt in dieser Vorbereitung ist dieser emotionale Punkt der Vorbereitung. Also, ich habe da immer drauf geschaut, also wie ich die Gespräche analysiert habe, bin ich drauf gekommen, die Gespräche, die sofort ein Close waren, das waren auch die Gespräche, wo der Energielevel recht hoch war. Ja, also wo man gleich in der guten Stimmung reingegangen ist. Und auch das hier, das ist einfach so ein kleiner emotionaler Part, den man oftmals im B2B komplett auslässt, weil man denkt, B2B ist rein logisch, aber du sprichst ja trotzdem mit Menschen und wir Menschen, wir sind super emotional und wir begründen alles rational. Und deswegen ist es wichtig, dich selbst, wenn du so ein Closing-Gespräch hast, auch richtig in die richtige Stimmung zu bringen. Weil es ist tatsächlich so, dass wir nicht pro Tag 5, 6, 7 Closing-Gespräche haben und die Closing-Gespräche einen bestimmten Wert haben, auch einen bestimmten Wert von Geld. Du kannst ja die Closing-Gespräche runterbrechen und sagen, wie viel Wert das eigentlich ein Closing-Gespräch hat, der qualifiziert ist. Wenn diese Closing-Gespräche doch so wertvoll sind, dann macht es definitiv Sinn, sich auch emotional darauf vorzubereiten. Was ich da immer gemacht habe, ist vor den Gesprächen, was ich immer gern mache, ist einfach Musik zu hören. Ja. Könnt ihr mal ausprobieren? Ist so ein Part, der bei mir besonders gut funktioniert. Ja. Was ich auch mache, vor dem Gespräch ist natürlich immer den Kunden komplett zu scannen. Website zu scannen, die Mitschrift aus dem Setting zu scannen. Mir auch das LinkedIn-Profil anzuschauen, so viele Informationen wie nur möglich für mich parat zu haben, damit ich die Person davor schon in einer gewissen Art und Weise einschätzen kann. Ja. Die erste Stufe, wenn wir dann im Gespräch sind, ist im Endeffekt der Icebreaker. Ich sage dazu Icebreaker, und ich habe in dieser Phase die besten Erfahrungen gemacht, wenn man zu Beginn des Gespräches nicht sofort über das Business spricht. Also die meisten neigen dazu, einfach sofort in das Thema reinzuspringen. Womit ich sehr gute Erfahrungen gemacht habe, ist einfach mal über Themen zu sprechen zu Beginn, die gar nichts mit Business zu tun haben. Warum nicht? Damit im Endeffekt der erste Part, also dieser erste Baustein, den die erfolgreichsten Verkaufsgespräche immer gemeinsam gehabt haben, war immer der Part zu Beginn, dass man sich von Mensch zu Mensch begegnet und nicht von, hey, ich will dir was verkaufen, Perspektive. Ja. oder vom Verkäufer zu Interessenten, sondern von Mensch zu Mensch. Und das habe ich am besten geschafft, oder das haben unsere Kunden damals am besten geschafft, indem sie einfach nicht sofort über Business gesprochen haben, sondern zu Beginn mal einfach mal von Mensch zu Mensch einander begegnet sind, einfach mal gefragt haben, hey, wie geht's dir, wie war deine Woche bis jetzt, was ist so vorgegangen bei dir, so komplett, was gar nichts mit Business zu tun hat. Muss es nicht zu lang sein, aber erfahrungsgemäß so 1 bis 2 Minuten. Der Wunschzustand hier ist, du willst deinem Gegenüber von Mensch zu Mensch begegnen und eine persönliche Beziehungsebene zu Beginn einfach mal aufbauen. Sozusagen der Frame, hey, wir machen, das ist im Endeffekt jetzt Business, aber bevor wir Business machen, lass uns beide einfach mal kurz von Mensch zu Mensch begegnen. Die zweite Stufe ist extremst wichtig. Auch hier wieder Gespräche analysiert, die nicht in einem Close gemündet haben, und Gespräche analysiert, die immer Abschlüsse waren. Die Abschlüsse haben immer die Framesetzung zu Beginn gehabt. Die Framesetzung ist den Rahmen vorgeben. Und ich erzähle euch auch, warum das so wichtig ist und was da im Hintergrund abgeht. Weil es gibt ja einmal die Spitze vom Eisberg. Die Spitze vom Eisberg ist im Endeffekt, dass wir das sehen, was da passiert. Aber die 2 Drittel vom Eisberg sind die wir nicht sehen. Das ist das, was unterbewusst passiert. Und was wir bei der Spitze vom Eisberg sehen, bei der Framesetzung, ist einfach, dass wir den Rahmen vorgeben für das Gespräch. Was aber unter dem Eisberg passiert in der Kommunikation, ist im Endeffekt, dass wir 2 starke kognitive Verzerrungen für uns nutzen. Cognitive Biases, also wer sich damit beschäftigen will, gerne einfach Cognitive Biases oder kognitive Verzerrungen eingeben auf Deutsch. Und dann werdet ihr diese einzelnen psychologischen Trigger sehen. Bei der Framesetzung spielt im Endeffekt die Authority Bias und die Reason Respecting Bias eine große Rolle. Warum? Du willst zu Beginn vom Gespräch immer eine bestimmte Alpha-Rolle einnehmen. Es gibt immer einen Alpha und einen Beta im Gespräch. Alpha ist der führt. Und diese Alpha-Rolle ist extrem wichtig. Nicht, weil wir jetzt die großen Alphas sein wollen, sondern viel eher, weil wir ja jemanden zu etwas hinbewegen wollen. Und du kannst nur jemanden zu etwas hinbewegen, wenn du ihn führst. Und du kannst ihn nur führen, wenn du die Alpha-Rolle hast. Das heißt, damit wir die Alpha-Rolle haben, müssen wir die Framesetzung übernehmen und den Interessenten dem Ganzen auch zustimmen lassen. Ja? Als Beispiel hier dafür ist eben, hey, also bei mir laufen die Gespräche folgendermaßen ab. Wir beginnen mit ein paar Fragen und stellen sicher, dass wir dir wirklich zu 120% weiterhelfen können. Warum? Weil darunter machen wir nichts. Wenn dies der Fall sein sollte, würde ich dir im Detail erklären, was wir anbieten und wie das Ganze für dich funktionieren kann. Und am Ende kannst du dann entscheiden, ob du ein Teil davon sein willst oder nicht. Bist du damit einverstanden? Das ist nur ein Beispiel. Jeder kann das für sich selbst kräftiger oder weniger kräftig formulieren. Aber eine gewisse Framesetzung, wie das Gespräch abläuft, sollte immer dabei sein. Und am Ende eben auch die Frage, hey, bist du damit einverstanden mit dem Ablauf? Was kann da passieren in dieser Phase? Je nachdem, mit welcher Person du sprichst, kann es sein, dass die Person sagt, ich will dir zu Beginn mal ein paar Fragen stellen oder so, oder ich will jetzt, oder ich stimme dem Ganzen nicht zu. Wenn sowas passiert, und das kann auch durchaus passieren, dann ist es wichtig, dass man da eine gute Argumentation drauf hat. Ja? Also, wie gesagt, womit ich weniger gute Erfahrungen gemacht habe in der Vergangenheit, ist, wenn du das Gespräch nicht kontrollierst. Wenn du das Gespräch nicht kontrollierst, wird das meistens nie ein Close. Und wenn das ein Close ist, dann befindest du dich immer in so einer komischen Situation, wo du nichts unter Kontrolle hast, auch den nächsten Step nicht machen kannst nach dem Gespräch. Und das ist ein richtiger Mess. Das bedeutet, hier kann man die Dynamik eben kontrollieren mit einem Loop, ja. Und ein Loop kann im Endeffekt nochmal eine stärkere Begründung sein, warum das der einzig vernünftige Ablauf für ein Gespräch ist. Ja? Als Beispiel, wenn ich mir sagen würde, naja Jay, aber ich meine, zu Beginn habe ich einfach mal ein paar Fragen an dich. Ja? Dann würde ich mal so darauf eingehen und sagen, ja, hier überhaupt kein Problem, was wären so deine Fragen? Und je nachdem, was das für Fragen sind, würde ich entweder die kurz beantworten und danach wieder in den Frame reingehen, oder gleich sagen, hey, diese Fragen, auf die können wir erst eingehen, wenn ich weiß, ob wir die überhaupt zu 120% weiterhelfen können. Dementsprechend ist es für dich in Ordnung, wenn wir einfach einmal feststellen, ob wir überhaupt die richtigen für dich sind, und wenn ja, dass wir dann auf deine Fragen eingehen. Dieser Loop ist verdammt wichtig. Du wirst immer diese Alpha-Rolle haben, du wirst immer die Fragen stellen. Stufe Nummer 3. Die Stufe Nummer 3 ist ein strategisch wichtiger Part. Auch hier wieder verschiedenste Steps ausprobiert. Das ist mit Abstand der Step gewesen, der eben dazu geführt hat oder den alle Gespräche gemeinsam gehabt haben, die abschlüssig worden sind im ersten Gespräch. Das war die Eröffnung vom Gespräch. Und diese dritte Stufe ist im Endeffekt wie der erste Schachzug, den du machst. Und der erste Schachzug, den machst du mit einer offenen Frage. Ja? Also als Beispiel, was erwartest du heute vom heutigen Gespräch? Oder was sind deine Erwartungen für heute? Worauf freust du dich denn schon am meisten? Oder eine andere Formulierung wäre, hey, welchen Schatz dürfen wir heute gemeinsam ans Land ziehen, damit du nach dem Gespräch mit einem strahlenden Lächeln rausgehst? Ne? Je nachdem, was euer Stil ist, könnt ihr da verschiedenste Variationen nehmen. Aber hier ist wichtig, eine offene Frage zu stellen. Auch wieder, warum? Die Spitze vom Eisberg würde jetzt sagen, man stellt eine offene Frage, damit der Gegenüber jetzt einfach zum Reden beginnt. Ja? Aber die zwei Drittel vom Eisberg, das Unterbewusste, das geht noch viel tiefer rein. Und zwar habe ich die Erfahrung gemacht, dass man hier bei der Eröffnung mit der ersten offenen Frage schon abklopfen kann, wo sich der Interessent auf der Straight Line befindet. Auf unserer Straight Line, auf unserem Wärmegrad von kalt zu heiß. Weil die Erfahrung zeigt, dass die Interessenten, die wirklich warm sind oder sehr heiß sind, auf diese Frage extrem gut reagieren. Extrem gut reagieren heißt, jemand, der wirklich sehr weit auf der Straight Line ist, der wird dir hier anfangen, viele Informationen von selbst zu geben. Also der wird dir sagen, was der Status Quo ist, was der Wunschzustand ist, was seine Erwartungen sind, wo seine Probleme waren, und er wird hier gar nicht aufhören zu sprechen. Das haben alle Personen, das haben immer wieder Personen mit sich gehabt, die sehr, sehr warm waren. Ja? Auf der anderen Seite gibt es Personen, die antworten einfach nur kurz und knapp drauf. Ja? Aber du kannst hier schon mal abklopfen, wie stark ist das Bewusstsein vom Interessenten und wie weit ist er auf der Straight Line. Bei der Eröffnung ist im Endeffekt die Dynamik eine ganz wichtige. Weil mit der Eröffnungsfrage, wenn du eine offene Eröffnungsfrage stellst, dann merkst du aufgrund von der Antwort vom Gegenüber, wie warm oder wie kalt das er ist. Also wenn jemand sagt, naja, ich will da jetzt mal wissen, wie ihr mir überhaupt weiterhelfen könnt. Das sind meine Erwartungen für das Gespräch. Dann weißt du, dass der recht kalt ist. Ja? Wenn aber jemand, und das kommt öfters vor, als er denkt, wirklich geeignet ist und über seine Probleme Bescheid weiß und einfach nach einer Lösung sucht, der wird dir auf so eine Eröffnungsfrage anders antworten. Der wird zu dir sagen, hey, ich habe den Status Quo ja schon dem Manuel geschildert. Ich meine, ich kann es dir jetzt auch nochmal sagen. Punkt, unsere Probleme sind das und das. Und ich bin auf der Suche nach einer Lösung dafür, und ich habe mir schon ein paar Sachen von dir angeschaut, Jay, aber irgendwie bin ich mir noch bei diesen Punkten unschlüssig. Und ich weiß schon, hey, der hat sich schon mit dem Thema beschäftigt, der ist auf jeden Fall viel, viel wärmer als der andere. Ja? Warum ist es wichtig zu verstehen, wie warm oder wie kalt es jemand ist? Oder warm oder kalt sind jetzt so schwache Ausdrücke, wo jemand auf der Straight Line steht, ist ein besserer Ausdruck. Ganz einfach, weil du mit jemandem, der auf der Straight Line weiter vorne ist, anders kommunizierst und deine Erwartungen auch anders strukturierst an das Gespräch, als wenn jemand komplett am Anfang von der Straight Line steht. Wenn jemand komplett am Anfang von der Straight Line steht, dann weißt du, dass du extra Arbeit machen musst in verschiedensten Bereichen. Vertrauen aufbauen, das Problem nochmal herausarbeiten, das musst du tiefer machen, weil der noch ganz am Anfang steht. Wenn jemandem das schon alles bewusst ist, dann weißt du an der Stelle jetzt schon, dass du gar nicht zu tief in diese ganzen Themen eintauchen musst. Das ist ihm schon alles bewusst. Und du kannst viel schneller zu den eigentlichen Punkten kommen. Warum sage ich das? Ich habe den Fehler in der Vergangenheit sehr oft gemacht, dass ich einen warmen Lead, also jemanden, der weit auf der Straight Line vorne gestanden ist, mit diesem ganzen Stuff gelangweilt habe. Mit diesen ganzen Analysefragen, mit tief in die Schmerzphase reingehen, wenn jemand auf der Straight Line ganz vorn steht, dann braucht er gefühlt das Ganze nicht so intensiv wie jemand, der zu Beginn steht. Auf der anderen Seite, wenn du einen ganz kalten Lead hast und du gehst mit ihm das nur so halb alles durch, so die Analysefragen nur so halb, in die Problem-Awareness-Phase kaum eingestiegen, in die Wunschphase kaum eingestiegen, dann hast du auch einen Fehler gemacht. Deswegen sage ich, diese zwei Phasen, die sind extrem wichtig. Frame-Setzung und vor allem diese Eröffnungsfrage und bei der Eröffnungsfrage drauf schauen, wie der Prospect darauf antwortet. Ja? Um den schon einmal einordnen zu können. Ja? Jetzt kommt der vierte Punkt, und zwar die Analysephase. Diese Analysephase, die haben wir bei unserem letzten Workshop im Detail besprochen, vor allem im Setting gehst du ja sehr, sehr tief in die Analyse rein. Womit ich gute Erfahrungen gemacht habe, ist aber interessanterweise auch im Closing nochmal in die Analysephase einzusteigen. Frag mich nicht warum, aber wieder diese ganzen Gespräche, die One-Call-Closes waren, also im ersten Gespräch direkt die Unterschrift, da bin ich immer in die Analysephase nochmal reingegangen. Als ein Rahmen oder als der Frame dafür habe ich immer gesagt, hey, ich will das Ganze, was ich jetzt vom Emanuel oder vom Nebel oder von wem auch immer bekommen habe, ich will das Ganze mit dir nochmal tiefer legen, um dein Geschäftsmodell noch besser zu verstehen. Und dann klopfe ich eben diese wichtigsten Analysefragen auch ab. Ja, und geh mit dem Interessenten halt tiefer rein. Also die Psychologie nochmal, das ist, glaube ich, eine tolle Analogie für diese Phase. In dieser Phase bist du im Endeffekt der Doktor, der einen Patienten reinbekommt. Und um diesen Patienten eben die optimalen Medikamente verschreiben zu können, musst du erst einmal abklopfen, ob du überhaupt der richtige Arzt für den Patienten bist. Und wenn ja, welche Medikamente das er genau braucht. Und wir haben auch bei dem letzten Workshop darüber gesprochen, wenn du diese Phase tiefer reingehst, wieder unterbewusst, diese zwei Drittel vom Eisberg, was du da unterbewusst kommunizierst, ist eben, dass du vertrauenswürdig bist, weil du sein Geschäftsmodell wirklich verstehen willst, intrinsisch motiviert bist, ihm zu helfen und du zeigst damit einen gewissen Expertenstatus, einen Social Proof dafür. Ja, du bist nicht jemand, der sofort jetzt ein Angebot pitcht, sondern du bist jemand, der das Ganze abklopft, ob das überhaupt passt, ob du der richtige Arzt bist und wenn ja, was die richtigen Medikamente sind. Die Phase ist entscheidend, vor allem bei kleineren Kundenwerten, wenn man jetzt zum Beispiel von 4.000, 5.000, 6.000 Euro ausgeht. Das ist entscheidend, aber auch bei größeren ist es entscheidend dafür, was das Angebot dann am Ende ist. Weil in dieser Phase verstehst du, was der Prospect, der Interessent braucht und ich würde dann beim Angebot dem nie mehr geben als das, was er braucht. Nie mehr und nie weniger geben, aber genau das, was er braucht. Und in der Phase findest du das raus. Ja. Das Spannende ist auch hier, mit dieser 12-Stufen-Methode bist immer du der, der das Gespräch kontrolliert und theoretisch kannst du in jeder Phase den Prospect disqualifizieren. Du hast so eine Alpha-Rolle, dass du hier an der Stelle dann sagen kannst, wenn die Analyse das zeigt, dass er einfach von der Zielgruppe her nicht geeignet ist, dann kannst du ihn hier auch disqualifizieren. Ja. Stufe Nummer 5 ist die Problem Awareness Phase. Die Problem Awareness Phase zeigt, je stärker das Problem, je größer der Schmerz, umso einfacher der Abschluss. Das bedeutet, in dieser Phase wollen wir gezielt mit Fragestellungen in die Schmerzpunkte reingehen, um das zu hervorzurufen, dass der Prospect selbst draufkommt, dass er bestimmte Probleme hat. Und um diese Probleme möglicherweise noch größer zu machen. Und hier steht es nochmal markiert, je stärker das Problem, je stärker der Schmerz, umso einfacher und schneller der Abschluss. Aus dem Grund ist diese Phase entscheidend, Leute, die ist entscheidend und sehr wichtig. Was passiert, wenn der Gegenüber einfach kein Problem hat? Was würdet ihr da machen, wenn der Gegenüber kein Problem hat? So, wir haben jemanden, der geht da einfach nicht drauf ein, der sagt, naja, wir sind eh mit allem zufrieden. Was macht man dann? Also wenn jemand kein Problem hat und da gar nicht drauf eingeht, mit dem würde ich nicht in die nächste Stufe gehen. Mit dem würde ich so lange hier in der Stufe bleiben, bis wir ganz klar herausgefunden haben, welches Problem er hat. Und wenn er kein Problem hat, dann würde ich ihm auch ganz klar an der Stelle sagen, hey, schau mal, ich meine, ich kann dir nur helfen, wenn du bestimmte Herausforderungen hast, mit denen ich dir weiterhelfen kann. Offensichtlich ist es so, dass das Ganze bei dir eh großartig läuft. Ich meine, wo darf ich dir denn überhaupt weiterhelfen? Ja. Und spätestens da, das ist eben diese Dynamikkontrolle, spätestens da öffnet sich der Prospect. Es kann auch sein, dass der Interessent einfach komplett zu ist und scheiß Erfahrungen gemacht hat mit anderen und dementsprechend sich da gar nicht führen lassen will und so da sitzt. Oder es kann sein, dass jemand halt sich das Ganze einfach nur mal anschauen will. Auf jeden Fall, wenn das nicht rauskommt, dann hast du hier die Dynamikkontrolle am Start, sprichst es offen aus und damit brichst du die Person. Entweder macht die Person da auf und sagt, hey, ja, du bist halt irgendwie der Zehnte, der mir schon wieder die gleichen Fragen stellt. Ich meine, ich habe das Problem in dem Bereich. Oder die Person sagt, naja, tatsächlich ist es schon so, dass ich mir das nur anschauen wollte. Das Spannende ist hier, erfahrungsgemäß, wenn du die Frage stellst und diese Dynamik versuchst zu kontrollieren, wenn der Prospect nicht drauf eingeht, dann kommt Wahrheit raus. Ja? Und wenn die Wahrheit es ist, dass der Prospect kein Problem hat, dann würde ich mit dem einfach auf die Wiedervorlage hinsetzen. Aber auch hier merkt ihr Leute, es ist immer die Kontrolle. Du hast immer die Kontrolle über das Gespräch. Du kannst immer das Gespräch kontrollieren. Egal was passiert, du hast immer die Dynamikkontrolle und du kannst immer nach links oder nach rechts gehen. Und du bist der führt. Und du baust dir diese neuronalen Trigger, diese Punkte, die drückst du Step by Step, Step by Step. Ja? Wunschzustandsphase. Also die ist auch, die funktioniert großartig in Kombination mit der Schmerzphase, mit der Problembewusstseinsphase. Weil in der Problembewusstseinsphase versuchst du den Interessenten durch Fragestellungen auf Ground Zero zu bringen. Ground Zero ist die absolute Erkenntnis, hey, ich brauche jetzt sofort Unterstützung. Das ist Best Case. Aber danach willst du die Person nicht am Ground Zero lassen, sondern du willst die Person wieder in die gegenüberliegende Richtung hinführen. Und das machst du genau gleich, nur mit einer anderen Abwandlung von Fragestellung. Wenn der Prospect, wenn der Interessent sich hier aufmacht, dann hast du die perfekte Leiter gemacht von Mitte, ja, neutral, Ground Zero und danach von Ground Zero direkt in den Heaven. Was hast du jetzt geschaffen? Du hast halt einen massiven Gap geschaffen und hier, genau hier in der Mitte platzierst du deine Lösung. Und die Lösung ist aber genau das, was das Problem vom Prospect ist, hin zu genau dem Wunschzustand, den er haben will. Nicht zu deinem Wunschzustand, nicht die Probleme, die du lösen kannst, sondern du löst nur die Probleme, die er hat, die schmerzvollsten sind und du löst im Endeffekt, du führst ihn genau dorthin, wo er hinkommen will. Ja, das ist der Pitch, das ist der beste Pitch. Deswegen ist jeder Pitch immer unique, weil jeder so unterschiedliche Formulierungen hat. Ich würde den Pitch von dem, was wir machen, immer angepasst auf die Worte machen, die der Interessent zu dir in diesem Gespräch gesagt hat. Weg von den Ängsten hin zum Wunschzustand durch die Methodik X. Die Methodik X ist das, was du machst. Und die Methodik ist aber ein kleiner Part. Viel, viel wichtiger sind diese emotionalen Punkte. Ja. Und auch hier wieder, wenn es längere Sales-Zyklen sind, wenn es um 100.000 Euro geht, dann close du den Deal nicht im ersten Call. Ja. Das funktioniert besonders gut bei, sage ich mal, Werten, sage ich mal, zwischen 1.000 und 10.000 Euro. Meistens bei Personen, die alleinige Entscheider sind. Da kannst du durch diese neuronalen Punkte, wenn du die richtig drückst, die Person dazu bringen, dass sie im ersten Gespräch durch genau diese Stufen die Entscheidung trifft. Ja. Auch hier wieder, ihr könnt es halt so einsetzen, wie ihr wollt. Bei einem längeren Vertriebsprozess schadet es ja auch nicht zu wissen, wie man das zusammenbringt, dass es im ersten Gespräch geht, wenn es kleinere Tickets sind. Ja. Zum Beispiel, wenn es große Tickets sind, 100.000 Euro Tickets, dann ist es so, dass wir diesen Prozess halt genauso nutzen können, um den Wunschzustand maximal zu erhöhen, dass wir zeigen den nächsten Schritt oder den zweiten Termin machen mit dem Interessenten. Auch hier kann man das eben einsetzen. Dann ist der Close eben nicht der Close-Vertrag unterschrieben, sondern der Close ist das maximale Commitment für den nächsten Call und die maximale Motivation für das nächste Gespräch, wo man eben das Angebot zum Beispiel durchgeht. Stufe Nummer 7 ist das Commitment. Und zwar, nachdem wir eben Ground Zero und Heaven entwickelt haben, dieser Gap besteht hier, jetzt, und genau jetzt holen wir uns das Commitment ein. Es ist verdammt wichtig, dass wir es nicht zu Beginn oder irgendwann machen, so genau nachdem Hell und Heaven entwickelt worden sind, nachdem dieser Gap besteht, dass wir hier jetzt dieses Commitment einholen, wenn der Interessent auf dem höchsten Stand der Gefühle und der Wunschzustände ist. Ja? Und zwar, du willst hier an der Stelle eine verbindliche Aussage bekommen für die Umsetzung, also für die Motivation zum Handeln und für die jetzige, für die Zeit, also für jetzt handeln und handeln. Ja. Wie macht man das Ganze als Beispiel so? Ich meine, vom Umsetzungszeitpunkt her, wann würdest du denn gern mehr ... haben? Wann wäre der richtige Zeitpunkt dafür? In den allermeisten Fällen kriegst du hier das Commitment, ja, so schnell wie möglich. Und jetzt holst du dir das zweite Commitment ein, und zwar kann man so einen Loop machen oder so ein Frame setzen, dass man sagt, hey, und damit das passiert, können wir nicht nur einfach nur sprechen, sondern da müssen wir ja auch in die Umsetzung gehen. Ist dir das auch bewusst, oder? Mhm, ja. Wärst du auch bereit, auch wirklich die konkreten Schritte in die Richtung zu setzen, damit wir das Ziel erreichen? Ja, natürlich wäre ich bereit, das zu machen. Also in den meisten Fällen kriegst du hier die Antwort, wenn die Stufen richtig gemacht worden sind. Stufe 8, das pflege ich jetzt tatsächlich nicht mehr zu machen, aber damals habe ich das gemacht. Bevor ich hier den Pitch mache, weil das Commitment ist da, bevor man hier den Pitch macht, baue ich nochmal eine maximale Verbindung mit dem Gegenüber auf, indem ich ihm eine Geschichte erzähle. Das ist so ein Storytelling-Part, das ist die Hero's Journey, indem ich hier eine Geschichte erzähle von jemandem, der genau das Problem gehabt hat und mit Hilfe von uns das Ganze gelöst hat, oder eine persönliche Geschichte von mir. Warum? Weil ich hier nochmal die maximale Verbindung mit dem Gegenüber aufbaue. Ich habe damals, wie ich diese KMU-Zielgruppe habe für Social Media Marketing vor 5 Jahren, habe ich immer die Geschichte von meinem Vater erzählt. Warum? Mein Vater ist so ein Kleinbetrieb aus Österreich mit 18 Mitarbeitern, oder mittlerweile sind es 23, der eben Motorradhändler ist. Und dieser Motorradhändler hat halt in das probiert zu investieren, in das probiert zu investieren, in das probiert zu investieren. Und er hat da richtig viel Geld auch ausgegeben. Aber mein Vater hat nie die Resultate tracken können, und das war halt einfach ein verlorenes Geld, weil er nicht wusste, wo er das reinstecken soll. Das ist der Start. Die ganzen KMUs, die ich als Zielgruppe gehabt habe, die haben genau diesen Part gehabt. Die haben immer die Anzahl von Mitarbeitern gehabt, vielleicht ein bisschen mehr. Die waren auch so ein familiengeführter Betrieb teilweise. Und die haben auch dieses Problem gehabt, dass sie keine Messbarkeit in deren Marketingaktivitäten gehabt haben. Das heißt, ich habe eine Heroes Journey aufgebaut, die perfekt auf deren Zielgruppe angepasst ist. Aber habe meinen Vater reingestellt, was wirklich eine wahre Geschichte ist, weil es war einer meiner ersten Kunden für die Werbeagentur. Und da habe ich diese Geschichte aufgebaut, vom Struggle hin zu dem, dass wir es gemacht haben, hin zu dem, welche Erfolge das wir gehabt haben. Ja. Und der Frame für die Geschichte war immer so, hey, bevor wir da weiter vorgehen, soll ich dir auch mal mehr Bezug zu mir geben, wie ich überhaupt gestartet habe mit dem, was ich da jetzt mache? Wenn du das machst und wenn du hier da reingehst und eine geile Story hast, dann bist du maximal weit weg vom Verkäufer und bist du maximal nah an dem Thema Freund. Weil du erzählst eine Geschichte, was funktioniert, das hat extremst gut funktioniert. Also ich habe das Ganze 5-mal pro Tag erzählt, ich habe die Story dann nicht mehr erzählen können, aber die Story hat so eine krasse Wirkung gehabt, dass maximales Vertrauen aufgebaut worden ist. Und nicht irgendwie so sneaky Vertrauen aufgebaut, weil das ist wirklich eine komplett wahre Geschichte. Ja? Aber die Geschichte, die zeigt dem Gegenüber wieder nochmal aus einer anderen Perspektive, warum, wie das für ihn funktionieren kann. Ja? Und die Person findet sich im besten Fall genau wieder in dieser Geschichte. Es gibt hier eine Cognitive Bias, die heißt Confirmation Bias. Wenn ihr das mal googeln wollt, bitte gern googeln. Diese Confirmation Bias, die sagt genau das aus, dass wir Menschen dazu neigen, wenn wir jemanden mögen, dass wir Dinge sehen und nur Dinge sehen, die wir sehen wollen. Und diese Confirmation Bias, die funktioniert hier bei Storytelling extrem gut, wenn du eine Geschichte aufgebaut hast, die perfekt auf den Gegenüber maßgeschnitten ist und die ihm zeigt, hey, so komme ich vom Problem zum Wunschzustand. Dann kickt diese Confirmation Bias so hart, dass der Gegenüber genau sich selbst nach einer Zeit sieht in dieser Geschichte. Und du bist im Endeffekt der Protagonist von der Geschichte, weil du hast das Problem gelöst und das schafft massives Vertrauen zu dir. Auch das, ich habe so viele Gespräche geführt und das ist halt, da bin ich durch Zufall drauf gekommen, weil ich gesehen habe, hey, jedes Mal, wenn ich so ein bisschen was von mir erzähle, funktionieren die Gespräche dann viel besser und der Prospect ist viel offener mir gegenüber. Und dann habe ich immer die Geschichte immer weiter und weiter und weiter verfeinert, bis ich die ganze Story gehabt habe und bis ich dann diese Sogwirkung von der Story gemerkt habe. Ja, also die habe ich schon davor gemerkt, dann habe ich sie aufgebaut aufgrund von dem Gespräch. Das ist genau das, dieser Feedback-Loop. Ich habe so viele Gespräche geführt, dass ich genau aufgrund von dem Feedback immer weiter und weiter das Skript gebaut habe, bis diese 12 Stufen rausgekommen sind. Ich habe die Geschichte immer weiter und weiter und weiter verfeinert, bis ich die ganze Story gehabt habe und bis ich dann diese Sogwirkung von der Story gemerkt habe. Ja, also die habe ich schon davor gemerkt, dann habe ich sie aufgebaut aufgrund von dem Gespräch. Das ist genau das, dieser Feedback-Loop. Ich habe so viele Gespräche geführt, dass ich genau aufgrund von dem Feedback immer weiter und weiter das Skript gebaut habe, bis diese 12 Stufen rausgekommen sind. Die 9. Stufe ist die Zusammenfassung. Hier fasse ich gerne einfach nochmal zusammen, was der Prospect gesagt hat. Das, was der Prospect gesagt hat, das schreibe ich immer mit. Ich habe da so einen Block immer bei mir und ich habe eine Spalte mit Herz, eine Spalte mit Schmerz, ein Thema mit Pitch. Ja, und das schreibe ich die ganze Zeit mit und die Worte vom Gegenüber schreibe ich mit. Und in dieser Phase, Stufe Nummer 9, fasse ich das in seinen Worten nochmal zusammen und hole mir nochmal die Ja's ab, dass ich ihn auch richtig verstanden habe. Stufe Nummer 10, jetzt gehen wir in die Methodik. Hier in der 10. Stufe zeige ich dem Gegenüber die Methodik. Das heißt, wie bringen wir ihn vom Schmerz zu Herz, wie bringen wir ihn vom Problem zum Wunschzustand. Kurz und knapp, nicht zu lange. Ich habe da die besten Erfahrungen gemacht mit maximal 5 bis 10 Minuten. Nie länger. Ja. Und nur angepasst auf die Themen, die für den Gegenüber besonders wichtig sind, resultierend aus der Analysephase, Problem Awareness Phase und der Wunschzustandsphase. Nur das ist ganz, ganz wichtig und es ist eine Kunst, nur das Wichtigste zu sagen. Weil je mehr Sätze du sagst, umso mehr Reibung entsteht und umso mehr Reibung entsteht, umso mehr muss man nachdenken, umso mehr man nachdenken muss, umso länger dauert das Ganze. Das Spannende ist hier, nach der 10. Phase kommt die 11. Phase und das ist der absolute Game Changer. Das müsst ihr mal ausprobieren, das ist der absolute Game Changer. Und zwar ist es, also ich sage dazu, das ist die Veränderung der Gesprächsdynamik. Und zwar, Gesprächsdynamik ist ja manchmal so, dass es einen Jäger gibt und einen Gejagten, wenn du es extrem formulieren willst. Und das ist eine crazy Dynamik, wenn du dir denkst in einem Vertriebsprozess, weil was passiert, wenn du dir vorkommst wie ein Gejagter? Was ist so denn der normale Zustand, wenn irgendwer gejagt wird? Außer du bist so der absolute dominanteste Typ überhaupt. Aber eigentlich ist so die Tendenz von uns Menschen, dass wir dann weglaufen und nicht, dass wir zur Person laufen. Tatsächlich kann man diese Gesprächsdynamik so twisten, dass die Person, die man als Kunden gewinnen will, dich jagt, anstatt dass du die Person jagst. Ja? Diese Stufe 11, das ist einfach, nachdem du die Methodik gesagt hast, einfach schweigen. Und es ist recht spannend. Ich habe das durch einen Zufall bin ich drauf gekommen und das war so eine Überwindung für mich, das mal einzusetzen. Aber nachdem ich das eingesetzt habe, habe ich verstanden, wie diese Dynamik plötzlich flippt. Weil wenn du schweigst oder immer mehr Pausen machst und danach kurz dein Getränk trinkst und mal für 5, 6, 7 Sekunden nichts sagst,
Nachdem du vor allem die Methode erklärt hast, werden zwei Sachen passieren. Erste Sache, die passiert ist, du gibst dem Gegenüber Zeit, um über was nachzudenken, um über die Umsetzung nachzudenken. Was die meisten weniger gut machen, ist, die geben dem Gegenüber nicht genügend Zeit, über die Methodik nachzudenken, die man gerade gepitcht hat. Das heißt, man pitcht eine Methodik, dann ist so eine Sekunde Pause und dann probiert man weiter und weiter zu sprechen. Du musst den Gegenüber das schon irgendwie verdauen lassen. Das ist der erste Part, der hier passiert, der wichtig ist. Oder zweite Part ist, wenn du schweigst, dann ist es so ein Punkt, das ruft immer Folgendes hervor. Und zwar, dass es dem Gegenüber unangenehm wird und er dann zum Sprechen beginnt. Und wenn er dann zum Sprechen beginnt, dann stellt er dir meistens Fragen. Und dann stellt er dir die Fragen, die er braucht, nicht wo du glaubst, dass er die Infos braucht, sondern er stellt dir nur die Fragen, die er braucht, die er persönlich noch braucht. Und plötzlich ist es so, dass du vom Jäger zum Gejagten wirst. Das ist die Dynamik, die flippt unterbewusst und plötzlich stellt dir der Gegenüber Fragen. Und du antwortest einfach nur drauf. Und das ist eine ganz, ganz mächtige Stufe, die dir dann den besten Ausgangspunkt liefert, um danach, sofern alle Fragen besprochen worden sind, ein unwiderstehliches Angebot zu machen. Dieses Skript, das ist gebaut auf, das ist gar nicht die Lösung, die wir jetzt vertreiben. Das ist gebaut worden damals vor ein, zwei Jahren für unser Consulting-Produkt. Und das ist jetzt nur ein Beispiel für ein unwiderstehliches Angebot. Ich habe einfach nur ein Beispiel jetzt genommen. Aber damit der Gegenüber früher die Entscheidung trifft, gibst du ihm ein kleines Incentive, damit die Entscheidung früher getroffen werden kann. Oder du gibst ihm halt etwas, was ihn dazu bewegt, dass er im Endeffekt früher die Entscheidung trifft. Da kann man halt verschiedene Punkte machen und kann man sich halt verschiedene Gedanken auch machen dazu. Und das ist im Großen und Ganzen, das sind im Großen und Ganzen diese 12 Stufen. Und nochmal gesagt, diese 11. Stufe, die ist wirklich sehr, sehr wild. Also die macht dann richtig Spaß, weil plötzlich ist die Gesprächsdynamik ausgeglichen und dann ist die Dynamik sogar so, dass der Gegenüber dir Fragen stellt. Und wenn du alle Stufen korrekt gemacht hast und der Gegenüber ist wirklich ein Interessent, der Bock hat, sein Problem zu lösen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du hier im ersten Gespräch schon einen Abschluss landest oder konkreten nächsten Step setzt mit einer klaren nächsten, mit einer Entscheidung. Ja, es ist spannend und wir wollen das umsetzen, ich brauche noch jemanden dazu. Das ist eine klare Entscheidung bei einem größeren Ticket. Oder wenn es ein kleineres Ticket ist oder zumindest zum Beispiel ein Workshop, dann ist es ein Thema, dann kann man mit dem Skript eigentlich One-Call-Closes machen mit diesen Stufen.